Einer der bekanntesten deutschen Ingenieure überhaupt und vielleicht der bekannteste Raumfahrtingenieur des gesamten 20. Jahrhunderts.
Wer war Wernher von Braun? Darüber reden wir im heutigen Podcast. Ich spreche mit Dr. Susan Splinter, Redakteurin in der Neuen Deutschen Biografie und NDB Online, der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und dort unter anderem mit dem Lexikonartikel zu Wernher von Braun betraut. Zu Beginn haben wir schon kurz den Bereichsleiter Forschung im Deutschen Museum in München, Professor Dr. Helmut Trischler, gehört. Und bevor wir konkreter einsteigen, noch einmal die Frage an ihn. Wer war Wernher von Braun?
Er steht für das Spannungsfeld von Raumfahrtvision, zivilen Raumfahrtmission und militärischer Nutzung. Nicht umsonst hat sein wichtigster Biograf Michael Neufeld, seine große Biografie über Wernher von Braun betitelt als Visionär des Weltraums und Ingenieur des Krieges. Das kennzeichnet Wernher von Braun, dass er zunächst einmal sich von der Raumfahrtbegeisterung der 1920er Jahre anstecken ließ, bereits als 16-jähriger Mitglied im Verein für Raumschifffahrt wurde, um dann aber ab 1932 für die Militärs Raketen zu bauen. Er wurde technischer Direktor des Komplexes Peenemünde, bei dem die V2-Rakete gebaut wurde, die eben 1942 zum ersten Mal den Weltraum erreichte und im Krieg eingesetzt wurden gegen zivile Ziele in Großbritannien und auch in den Niederlanden unter Einsatz vieler Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, denen die Produktion der V2 das Leben kostete. Nach 1945 ging er in die USA und baute dort für die amerikanische Armee wiederum ballistische Raketen mit Atomsprengköpfen, bestückte Raketen, um schließlich dann aber zur NASA zu wechseln und die Saturn-Rakete für das Apollo-Programm zu bauen. Das machte ihn weltweit berühmt zu dem Raumfahrtingenieur überhaupt. Und das war seine große Erfolgsgeschichte, dass er es verstand, dieses große Projekt erfolgreich zu gestalten. Ab 1969, als das zivile Raumfahrtprogramm der USA dann allmählich eingestellt wurde, war er relativ desillusioniert und zog sich in die Privatwirtschaft zurück, um 1977 etwas verbittert dann zu sterben.
Um besser zu verstehen, warum Wernher von Braun eine so kontroverse Persönlichkeit war, sollten wir noch einmal einen genaueren Blick auf seine Karriere werfen. Da war zunächst die Zeit vor 1945.
Obwohl als Sohn des späteren Reichsernährungsministers Magnus Freiherr von Braun geboren, entwickelte Wernher von Braun schon sehr früh eine Leidenschaft für die Naturwissenschaften, die Astronomie, die Physik, ein Fach, das er dann auch an der Universität Berlin studierte. Schon als 16-Jähriger engagierte er sich im Verein für Raumschifffahrt, begann mit Freunden am Entwickeln und Basteln von Flüssigkeitstriebwerken, zunächst in Reinickendorf und dann in der sogenannten Heeresversuchsanstalt Kummersdorf nördlich von Berlin. Dieses Programm expandierte im Nationalsozialismus sehr stark und zog dann 1937 nach Peenemünde um und Wernher von Braun wurde technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Dort entwickelte er die V2, die 1942 erstmals den Weltraum erreichte und ab 1944 gegen zivile Ziele eingesetzt wurde, insbesondere gegen London. Mehr Menschen als beim Angriff auf die zivilen Ziele kamen beim Bau der Raketen um. Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, die sowohl in Peenemünde als auch in den unterirdischen Produktionsanlagen im KZ Dora Mittelbau im Harz unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Wernher von Braun wusste darum, er war Mitglied der NSDAP und ab 1940 sogar der SS, leugnete dieses Wissen aber zeitlebens. Diese Verstrickung, wenn man so möchte, in die Verbrechen des Nationalsozialismus werfen einen tiefen Schatten auf sein Lebenswerk, das 1945 dann in den USA unter anderen Vorzeichen fortgesetzt wurde.
Und dann die nach 1945.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Werner von Braun und sein Team von Peenemünde-Ingenieuren zu einem Teil der intellektuellen Reparation. Die Alliierten nutzten das Wissen der deutschen Ingenieure und Wissenschaftler für den sich entspinnenden Kalten Krieg. Und Werner von Braun und sein Team gingen in die USA, um die basierend auf der V2 Nuklearraketen, ballistische Raketen, später bestückt mit nuklearen Sprengköpfen zu entwickeln. Das war die erste Aufgabe der Peenemünde in den USA. Ab der Gründung der NASA 1958 kam dann aber die zivile Entwicklung von dem späteren Apollo-Programm in den Fokus Werner von Brauns, das Gemini-Projekt und sofort das Mercury-Projekt, das immer größer wurde und schließlich in die Entwicklung der Saturn-5-Rakete für die Apollo-Mission mündete. Werner von Braun leitete also ein wahres Großforschungsprojekt in den USA und wurde zudem zu einer öffentlichen Figur, zu einem souverän mit den amerikanischen Medien agierenden Celebrity. Er kooperierte mit Walt Disney, um seinen eigentlichen Traum, nämlich eine Mondmission oder besser noch eine Mars-Mission zu starten, eine Raumstation zu bauen. Das waren seine eigentlichen Träume und die realisierte er im Apollo-Programm, das 1969 eben mit der Mondlandung kulminierte. Nach dem Ende des Apollo-Programms schmolzen die Budgets für die zivile Raumfahrt in den USA zusammen und Werner von Braun wurde immer weiter desillusioniert, wechselte dann in die private Wirtschaft, um Kommunikationssatelliten zu entwickeln. 1975, 76 verschlechterte sich seine Gesundheit, er litt an Krebs und verstarb 1977. Sein Erbe ist ein gespaltenes, auf der einen Seite der geniale Ingenieur, der geniale Visionär der Raumfahrt, auf der anderen Seite der Ingenieur des Todes, der in Kauf nahm, dass bei der Entwicklung der V2 Zehntausende von Zwangsarbeitern ums Leben kamen.
Frau Splinter, erst einmal herzlich willkommen im Podcast. Wenn wir uns das anhören, fällt auf, dass Braun neben seinen Erfolgen eben auch sprichwörtlich über Leichen gegangen ist. Wie wird oder wurde Braun also im Nachhinein rezipiert?
Hallo, Werner von Braun wurde und wird unterschiedlich rezipiert. Bereits zu Lebzeiten gab es erste Biografien, die hagiografische, also verherrlichende Züge hatten. So publizierte der Raketeningenieur Heinz Gartmann bereits 1959 eine populärwissenschaftliche Biografie, die Brauns Person und Leistung hervorhob und eine kritische Auseinandersetzung außer Acht ließ, vermutlich auch aufgrund der zeitlichen Nähe und aufgrund mangelnden Zugangs zu Archivmaterialien. Gartmanns Biografie über von Braun ist typisch für die Technik- und Raumfahrtbegeisterung der 1950er Jahre. Werner von Braun hielt in dieser Zeit nicht nur zahlreiche öffentliche Vorträge, er publizierte auch in Wochen- und Monatsmagazinen, zum Beispiel 1952 bis 1954 in Collier's Week Artikelserien zur Astronautik. Besonders erfolgreich war aber Brauns Fernsehproduktion mit Walt Disney, in denen er die Raumfahrttechnik erklärte und Millionen von US-amerikanischen ZuschauerInnen begeisterte. Von Braun war aufgrund seines Einsatzes für die bemannte Raumfahrt extrem populär. 1958 zierte er das Cover des Time Magazins. Als Leiter des Apollo-Programms der NASA, inmitten des Kalten Krieges und des Wettlaufs um die Vormachtstellung zwischen SU und USA, auch um die Vormachtstellung des Weltraums, war Braun in den 1960er Jahren weithin bekannt. Er wurde als genialer Techniker und Manager gesehen. Zahlreiche Ehrungen zeigen, dass seine Leistung nicht nur in den USA, sondern auch in der Bundesrepublik wahrgenommen wurde. 1959 erhielt er das Bundesverdienstkreuz, 1963 die Ehrendoktorwürde der TU Berlin und zahlreiche Schulen und Straßen wurden nach ihm benannt. 1975 die Schule in Neuhof bei Fulda. Dabei war er anwesend und hielt einen Vortrag über seinen Werdegang. Das kann man heute noch bei YouTube nachhören. Spannend. Nach Werner von Brauns Tod 1977 fand erstmals eine differenzierte Wahrnehmung seiner Person statt. Nun wurden seine Verstrickungen in das menschenverachtende System des Nationalsozialismus in den Blick genommen. Gerade die Arbeiten des Technikhistorikers Michael Neufeld haben gezeigt, wie sehr sich Werner von Braun dem nationalsozialistischen System angedient hat, wie er die Ressourcen des NS-Staates für seine Ideen zu nutzen wusste und wie unmöglich es daher ist, wissenschaftliche Leistungen zu bewerten, ohne deren politische, militärische, wirtschaftliche und soziale Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Angesichts dieser Erkenntnisse kamen dann Anfang des 21. Jahrhunderts Diskussionen in Deutschland auf, die Straßen und Schulen, die nach ihm benannt waren, umzubenennen. Einige dieser Benennungen wurden nach teils jahrelangen öffentlichen Debatten umbenannt, rückgängig gemacht. Andere, wie zum Beispiel in der Stadt Fürstenfeldbruck, die haben sich gegen eine Umbenennung entschieden und stattdessen eine erklärende Hinweistafel angebracht. Man sieht also, die Frage der Einordnung und Bewertung der Person von Werner von Braun ist und war ganz unterschiedlich.
Wie wurde oder wird denn generell meistens an Naturwissenschaftler oder Techniker erinnert?
Ganz allgemein wurden naturwissenschaftliche Erkenntnisse, technikwissenschaftliche Errungenschaften bis weit in die 1980er Jahre völlig losgelöst von der Person und dem historischen Umstand oder den Umständen erinnert. Selbst innerhalb des Faches der Geschichte der Naturwissenschaften oder der Technikgeschichte oder eben auch der Medizingeschichte wurden die Gelehrten verkürzt als Heroen ihrer Zunft dargestellt. Sicher kennen alle die Bilder von den weißen Göttern, die sich eben am Krankenbett für ihre Kranken oder für die Patienten aufopfern. Noch heute werden in Lehrbüchern oder in Schulbüchern verkürzte historische Einleitungen präsentiert, in denen nur die Erkenntnisse, die nach heutigem Wissenschaftsverständnis richtig oder wahr sind, dargestellt werden. Alle anderen Ideen und Vorstellungen der Gelehrten werden abgewertet oder gar ignoriert. So hat man die alchemischen Schriften Newtons lange Zeit kaum zur Kenntnis genommen und sich eben nur auf seine bahnbrechenden Einsichten zur Mathematik und Physik konzentriert, also seine Gravitationstheorie. Aber um zu verstehen, wie Forscher und Forscherinnen zu ihren Erkenntnissen kommen, ist es wichtig, alle Bereiche ihrer Zeit, ihre Gedanken, ihre Vorstellungen, ihre Ideen, ihre soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einbettung zur Kenntnis zu nehmen. Nur so ist es möglich zu verstehen, wie Wissenschaft abläuft. Dabei muss der Wissenschaftshistoriker, die Wissenschaftshistorikerin, Aspekte berücksichtigen, die heute vielleicht als unwissenschaftlich gelten. Sie sind aber für das Verständnis der Zeit, für die Weltsicht der Gelehrten elementar und daher ernst zu nehmen. Moderne Naturwissenschafts- und Technikgeschichte tut dies, indem sie nach dem historischen Kontext von Forschen, von Erkennen, Publizieren, Experimentieren fragt. Dabei stellt man fest, dass sich die Vorstellung dessen, was wissenschaftliches Arbeiten oder was ein wissenschaftlicher Beweis ist, verändert hat. Selbst solche Begrifflichkeiten wie Objektivität sind nicht immer dasselbe geblieben. Im 19. Jahrhundert hat man darunter andere Sachen verstanden als heute. Wissenschaft hängt also von vielen verschiedenen, auch nicht wissenschaftsimmanenten Aspekten ab. Und dies gilt es zu berücksichtigen, wenn wir uns an gelehrte Techniker, Naturwissenschaftlerinnen erinnern. Wir sollten also nicht nur einzelne Aspekte, sondern die gesamte Person in ihrer Zeit zur Kenntnis nehmen.
Warum ist eine historische Einordnung wichtig?
Die historische Einordnung wird dann wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie unsere Erkenntnisse zustande kamen. Wenn ich verstehen will, wie und warum Naturwissenschaft und Technik in unserer modernen Gesellschaft, in unserer Wirtschaft eine so entscheidende Rolle spielen, wie sie sie im Moment spielt, dann hilft eben ein Blick zurück. Die Geschichte erklärt, warum das Geschlechterverhältnis in den Naturwissenschaften so ist, wie es ist. Es erklärt, wie wissenschaftliche, soziale, wirtschaftliche, kulturelle Faktoren dazu beigetragen haben. So war zum Beispiel die Physik bis weit ins 20. Jahrhundert in der philosophischen Fakultät angesiedelt. Es gab gar keine naturwissenschaftliche Fakultät. Weil bis weit in das 18. Jahrhundert hinein war die Physik Bestandteil der Naturphilosophie. Die naturwissenschaftlichen Fächer, Chemie, Biologie, Physik, die wir heute kennen, die sind erst nach 1800 allmählich entstanden und haben sich erst allmählich als eigenständige Disziplin etabliert. Es geht also darum, nicht nur nette Anekdoten und Geschichten zu erzählen über den heldenhaften Wissenschaftler, den heldenhaften Arzt oder den zerstreuten Professor, so wie wir es alle kennen. Es geht eben darum zu zeigen, dass neben Rationalität sehr, sehr viele menschliche, gesellschaftliche, soziale Aspekte für das Etablieren von wissenschaftlichen Vorstellungen von Bedeutung sind. Naturwissenschaftliches Arbeiten ist eine menschliche Tätigkeit. Und so wie andere menschliche Tätigkeiten ist eben auch Forschung in die Gesellschaft, in ihre Zeit eingebettet. und es ist nicht loszulösen von den Menschen und ihrer Zeit. Sich dieser kulturellen Gebundenheit, dieser historischen Abhängigkeit klar zu werden, hilft zu verstehen, warum Wissenschaft so und nicht anders betrieben wird. Naturwissenschaftliche Gesetze mögen zwar unabhängig von uns existieren, aber wie sie erkannt wurden, wie wir sie anwenden und welche Bedeutung wir ihnen heute zumessen, das hängt ganz entscheidend von uns ab. In der Hinsicht hilft eben Wissenschaftsgeschichte, Verständnis zu geben und Orientierung.
Und warum ist Wernher von Braun hier so ein gutes Beispiel?
Wernher von Braun ist deshalb ein gutes Beispiel, weil genau in ihm diese Ambivalenz zu finden ist. Wernher von Braun war einerseits ein herausragender Techniker, ein Visionär. Er gilt als der entscheidende Kopf für das Apollo-Programm. Er war hauptsächlich für die Erfolge der Saturn-Raketen und für die Mondlandung verantwortlich. Seine technischen Leistungen, seine Fähigkeiten, Menschen zu begeistern, große Projekte zu managen, sind unbestritten. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite der gleichen Medaille zeigt sich eben, dass Wernher von Braun in den militärisch-industriell-wissenschaftlichen Komplex des NS-Staats eingebunden war. Er wusste von den mörderischen Verbrechen und er war Nutznießer dieses Systems. Er hat sich dem nationalsozialistischen System angedient und er hat sich nie, auch später nie, für dieses Handeln Verantwortung übernommen und für die sich daraus ergebenden Konsequenzen, denen er sich durchaus bewusst war. In ihm zeigt sich hervorragend die Komplexität eines Mannes, der, wie Michael Neufeld es schrieb, einmal auf der einen Seite ein Visionär des Weltraums ist und auf der anderen Seite ein Ingenieur des Krieges. Und genau all diese Facetten, diese Verschiedenheit, diese Ambivalenzen darzustellen, ist Aufgabe von Wissenschafts- und Technikhistorikern. Sie machen die Leistungen und Erkenntnisse von Brauns verständlich und ordnen sie ein und zeichnen eben genau diese Verschiedenheit, die alles zur Wissenschaftsgeschichte dazugehört.
Wie macht das die NDB Online?
NDB Online macht es vor allem aufgrund ihrer hervorragenden Autoren und Autorinnen. NDB Online ist in der Lage, eine umfassende Kontextualisierung zu bieten, weil unsere Autoren und Autorinnen ausgewiesene Experten in ihrem Gebiet sind. Sie haben sich zum Teil jahrzehntelang mit der zu biografierenden Person ihrer Zeit und ihrem Umfeld beschäftigt. Sie kennen die Ambivalenzen, die Zusammenhänge, die Brüche, die komplette Komplexität. Deshalb ist es unseren Autoren und Autorinnen möglich, wesentliche Informationen knapp, präzise, aber eben auch ausgewogen zu präsentieren. Michael Neufeld, der Autor des Beitrags zu Wernher von Braun für NDB Online, beschäftigt sich seit Ende des 1980er Jahre mit ihm. Er überblickt nicht nur die Forschungslage zu Braun, die eben zwischen Heldenverehrung einerseits und kritischer Studien andererseits schwankt, sondern er kennt zahlreiche Materialien zu dessen Umfeld von Brauns, zu den Schaffenszeit. Er hat Interviews mit Kollegen geführt und dank seiner Oral History und seiner konzisen Quellen- und Literaturkenntnis ist Michael Neufeld sicher der Experte für Wernher von Braun. Und wir waren sehr glücklich, ihn als Autor für den bereits veröffentlichten NDB Online-Artikel gewinnen zu können.
Frau Splinter, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.